Ich möchte die Predigt heute einleiten mit einem kurzen Abriss aus der Geschichte oder aus der politischen Situation damals im Römischen Reich, zu der Zeit, wo Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Paulus erschrieb den Römerbrief im Jahr 56 nach Christus. Und 2 Jahre vorher, also im Jahr 54 nach Christus, wurde Nero, Kaiser von Rom, über das Römische Reich in einem sehr jungen Alter. Ihr dürft jetzt einmal die Folie einblenden, die ich euch mitgebracht habe. Das ist so eine kurze Zeitleiste über die 100 Jahre nach Christus. Und wir sehen hier auf diesen Zeitstrahlen unten, die in diesem großen Bereich einmal die Statthalter und Könige, die über das Gebiet Israels herrschten. Und unten sehen wir die Kaiser, die zu der jeweiligen Zeit dann in Rom auf dem kaiserlichen Thron saßen. Dieser rote Balken, den ich da eingesetzt habe, das ist die Abfassung des Römerbriefs. Also zu diesem Zeitpunkt hat Paulus den Römerbrief geschrieben. Und wenn wir jetzt mal in diesem dicken Balken da schauen, im oberen Bereich, da sehen wir diese zwei kleinen Kästchen und in dem linken Feld steht Felix drinne und in dem rechten Feld steht Festus drinne. Und diese Namen kennen wir aus der Apostelgeschichte, aus Apostelgeschichte Kapitel 24 bis 26. Da lesen wir nämlich, dass Paulus vor dem Statthalter Felix vorgeführt wurde, als er von den Schriftgelehrten verklagt wurde. Und Felix erlässt Paulus 2 Jahre lang in Untersuchungshaft, trifft sich aber während dieser Zeit oft mit Paulus, redet mit Paulus. Und als Festus dann Statthalter war, also Paulus war so lange in Untersuchungshaft, bis der Statthalter sich gewechselt hat von Felix auf Festus, die beiden kannten einander und wir lesen auch von beiden in Apostelgeschichte 25. Und als Festus dann Statthalter war, kommt König Agrippa zu Besuch. Das ist quasi der Vorgesetzte gewesen von Festus. Festus ist also Statthalter, ist dem König Agrippa unterstellt und Agrippa war dem Kaiser Nero unterstellt. Und indem Paulus sich damals in dieser Situation auf den Kaiser beruft, macht er von seinem römischen Recht Gebrauch, seinen Prozess vor dem römischen Kaiser fortzusetzen oder vor dem römischen Kaiser seinen Gerichtsprozess weiterzumachen. Und wir sehen, wenn wir auf den Balken mal ganz unten gehen, dann sehen wir, dass das kurz nach Amtsantritt von Kaiser Nero gewesen ist. Nero war ein Adoptivsohn vom vorangehenden Kaiser Claudius. Also wir sehen, vor Nero war Claudius Kaiser und Nero löste dann den Kaiser Claudius ab. Claudius hat damals die Mutter von Nero geheiratet. Nero, er stammte also aus erster Ehe und Claudius war somit sein Stiefvater gewesen. Und dieser Claudius, der hatte noch einen anderen Sohn, einen leiblichen Sohn, der war etwas jünger als der Kaiser Nero. Und dieser leibliche Sohn von Claudius, der hat dem Nero natürlich den Thron streitig gemacht und der Kaiser Claudius, er dachte über eine Reichsteilung nach. Er wollte einen Teil des Reiches seinem leiblichen Sohn geben und das andere Teil des Reiches Nero, seinem Adoptivsohn. Aber die Mutter Neros, die diesen Claudius geheiratet hat, das war eine ganz gerissene Frau. Und im Jahr 54 hat die Mutter von Nero ihren Mann vergiftet, damit ihr Sohn Nero alleine Thronfolger wird. Und das hat sie bewusst in diesem Jahr gemacht, weil es kurz davor war, dass der leibliche Sohn von Claudius volljährig wäre. Also sie hat ihn bewusst zu diesem Zeitpunkt vergiftet, damit Nero ihm auf den Thron folgt und der leibliche Sohn von Claudius noch nicht volljährig ist. Es waren also ganz grauenhafte Familienmachtkämpfe, durch die Nero überhaupt Kaiser geworden ist. Und das ist ein sehr interessanter Hintergrund, wenn wir bedenken, dass Paulus in Römer 13 schreibt, dass alle staatliche Gewalt von Gott eingesetzt ist. Die ersten Jahre der Regierung Neros, die sollen auch relativ human gewesen sein. Wir lesen ja in der Apostelgeschichte, dass Paulus sich auf sein römisches Bürgerrecht beruft und er kommt damit auch ein Stück weit durch. Er wird ernst genommen und ihm wird von König Agrippa und auch von Festo dieses Recht eingeräumt. Und es zeugt also noch von einer gewissen Gültigkeit der Gesetze, es zeugt von einer gewissen Freiheit auch der Christen damals. Erst mit seinen späteren Jahren wurde Nero dann sehr machtbesessen. Er setzte die ganze Altstadt Roms in Brand, weil er eine neue Stadt aufbauen wollte, die nach seinem Namen genannt werden sollte. Sie sollte Neronia heißen. Und er machte dann nach diesem Brand die Christen für diesen Brand verantwortlich und er ließ viele von den Christen grausam hinrichten. Und auch Paulus ist dann wahrscheinlich unter Kaiser Nero zum Schluss hingerichtet worden. Das so kurz zur politischen Situation im Römischen Reich erstmal, was die Ämter angeht. Mit den Personen, die an der Regierung waren, wurde natürlich auch immer ein moralischer Standard in der Gesellschaft geduldet oder gefördert, wie wir es auch heute von unseren Parteien kennen. Ja, wir wählen unsere Parteien nach dem, welche moralischen Dinge sie vertreten oder ablehnen. Und das ist auch damals nicht anders gewesen. Man weiß aus den römischen Theatervorführungen zum Beispiel, dass die voll waren mit Sexszenen, mit Ehebruchszenen. Und Nero zum Beispiel war einer, der Theatervorführungen liebte. Er hat sowas gebilligt, er hat sowas gefördert. Und auch was Homosexualität angeht, war das damals an der Tagesordnung, besonders unter den Reichen. Da gab es viele, die so ihre Lustknaben zu Hause hatten, was natürlich auch von den Regierenden so hingenommen, gebilligt oder auch gefördert wurde. Die Gesellschaft damals stand also in moralischer Gottlosigkeit und in Intrigen und Machtkämpfen in der Regierung. Sie stand dem in gar nichts nach als das, was wir heute kennen. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus also den Römerbrief. Der Staat und die Regierung, sie waren genauso, wenn nicht noch schlimmer, als das, was wir zu unserer Zeit kennen. Und das ist sehr wichtig zu wissen, wenn wir jetzt heute über Römer 13, über die ersten 7 Verse nachdenken. Und ihr dürft den Text aufschlagen. Ich lese uns einmal Römer 13, die Verse 1 bis 7. Da schreibt Paulus den Römern: Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Letzten Sonntag haben wir zusammen über die Verse 14 bis 21 nachgedacht aus Römer Kapitel 12. Und Paulus hat uns gezeigt, wie wir als Gläubige das Böse durch das Gute überwinden sollen. Und in den letzten Versen von Kapitel 12 ist Paulus sehr konkret darauf zu sprechen gekommen, wie wir auf unsere Verfolger reagieren sollen, wie wir auf Menschen reagieren sollen, die uns Böses tun, auf unsere Feinde. Und wir haben durch den ganzen Kontext im Kapitel 12 gesehen, dass ein verwandeltes Wesen in uns nötig ist, um diesen Aufforderungen zu gehorchen. Und Paulus, er spricht heute in unserem Text über den Umgang der Römer mit der Obrigkeit. Aber vor dem Hintergrund der damaligen politischen Situation muss man sagen, dass dieses Thema eigentlich schon im Kapitel 12 beginnt, weil das Feindbild der Christen zu einem großen Teil die Obrigkeit gewesen ist. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick werfen auf den größeren Kontext, dann erinnern wir uns daran, dass Paulus in Kapitel 12, Vers 1 gesagt hat, dass sie dieser Welt nicht gleichförmig sein sollen oder passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das Wort für Welt, das kann als Weltlauf oder Zeitlauf übersetzt werden. Und in den ersten 11 Kapiteln hat Paulus den Römern erklärt, was mit ihnen in der Errettung passiert ist. Sie sind Christus ähnlich geworden, sie sind in ihrem Denken erneuert worden, sie sind jetzt Sklaven Christi geworden, sie wandeln jetzt in der Neuheit ihres Lebens. Und jetzt konnten sich die Römer fragen, wenn wir aus diesem Weltlauf, der dahingegeben war in der Nichtigkeit des Sinnes, wenn wir da herausgerettet worden sind, was haben wir dann noch mit den Systemen dieser Welt zu schaffen? Sollen wir uns als Christen nicht komplett jetzt einfach aus diesem Machtsystem zurückziehen und uns diesen Systemen der Welt nicht mehr unterstellen? Diese Frage haben sich Christen zu verschiedenen Zeiten immer wieder gestellt und sie ist gerade zur Zeit der Römer damals äußerst spannend gewesen. Je weiter sich eine Obrigkeit von Gott entfernt, desto eher sind Christen dazu geneigt, ganz pauschal zu sagen, mit unserem Staat, da haben wir nichts mehr zu schaffen. Und die Antwort von Paulus auf so ein Denken, sie ist sehr klar. Was aber in vielen Situationen natürlich für uns Christen einiges an Herausforderungen mit sich bringt. Und heute in Kapitel 13 wird die zentrale Aufforderung sein, sich dieser Obrigkeit, die auch schon unter den Römern damals zum Teil das Feindbild gewesen ist, dieser Obrigkeit sollten sie sich jetzt auch noch unterwerfen, sagt Paulus. Und gerade in diesem Punkt ist dann wieder Überwinderkraft gefragt. Wir stellen das genau so auch heute fest in unserem Land. Die Regierung unserer Zeit, sie entfernt sich in ihrer Moral immer weiter von den Werten der Bibel und sie entwickelt sich damit auch immer weiter in Richtung Feindbild von uns Christen. Und damit hat dieser Text für uns heute eine ganz enorme Relevanz, auch in unserer aktuellen Situation. Paulus beginnt also hier in Römer 13, in Vers 1, indem er sagt, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Wenn Paulus hier von staatlichen Mächten spricht, dann meint er jede Form von ziviler Autorität. Andere Übersetzungen übersetzen das mit staatlicher Gewalt oder mit Obrigkeit. Und das meint einfach jede Form von Autorität, die der Staat in seiner Organisation so über die Bürger des Landes setzt. Paulus, er wird in den weiteren Versen die Obrigkeit als Gottes Dienerin bezeichnen. Da steht zum einen das Wort für Diakon, was wir heute so verwenden, also ganz einfach Diener. Aber im Vers 6 verwendet Paulus im Griechischen für Diener ein Wort, das einen Diener im öffentlichen Dienst meint, also einen Beamten. Und die CSV Hückeswagen, sie übersetzt dieses Wort im Vers 6 auch mit Beamter. Sie sind Gottes Beamte, sagt sie da. Es geht hier in diesem Kontext also nicht nur um eine Person in der Regierung, wie den König, den Kanzler oder Präsidenten, sondern es geht um die ganze Institution der Regierung. Und das bedeutet für Vers 1, dass wir uns jeder von der Regierung beauftragten Person unterwerfen und unterordnen sollen. Und Paulus sagt hier, jede Seele unterwerfe sich dieser Obrigkeit. Da gibt es keine Ausnahme. Paulus spricht hier bewusst von Einzelpersonen. Er sagt, jede Seele unterwerfe sich. Es ist nicht zum Beispiel eine Institution, wie wir als Gemeinde, als Leib Jesu Christi, die sich der Obrigkeit unterwerfen sollen, sondern jeder Einzelne von uns als Privatperson oder als Einzelperson. Diese Unterordnung oder Unterwerfung, sie begründet Paulus jetzt weiter im Vers 1, wenn er schreibt, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Paulus sagt jetzt hier im ersten Satzteil, dass es keine staatliche Macht gibt, die nicht von Gott eingesetzt wird, und Paulus, er wird als Kenner des Alten Testaments vielleicht an die Propheten gedacht haben, vielleicht an den Propheten Daniel. Einer der Hauptaussagen im Buch Daniel ist die, dass der Herr es ist, der Könige einsetzt und Könige absetzt. Das ist somit keine neue Lehre des Neuen Testaments, sondern das ist eine Wahrheit, die uns aus der Geschichte des Alten Testaments sehr bekannt ist und sehr eindeutig aus der ganzen Zeit der Bibel hervorgeht. Und Paulus ruft dies den Römern hier in Erinnerung und wendet das sehr konkret jetzt auf ihre Situation an. Die Römer, die könnten sich ja jetzt an die jüngsten Ereignisse der Regierungsbildung vielleicht erinnern, daran, wie Nero an die Macht gekommen ist. Und da könnte jemand sagen oder sich fragen, Paulus, wie kannst du sowas sagen? Du weißt doch, was da gerade in unserem Regierungsapparat vor sich geht. Und Paulus ergreift diesem Gedanken sozusagen vor und er sagt in Vers 1, und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Und damit sagt Paulus den Römern, unsere oder eure bestehende Regierung ist von Gott verordnet. Kaiser Nero, Felix, König Agrippa sind alle von Gott verordnet. Und auch diesen staatlichen Mächten sollten sich die Römer unterordnen. Selbst Pilatus, der damals zur Zeit Jesu, auf dessen Befehl Jesus gekreuzigt wurde, auch diese Macht und Autorität wurde von Gott verordnet. Wir lesen im Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 10, da redet Pilatus zu Jesus und er sagt, da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also ist auch Pilatus damit eine von Gott verordnete staatliche Macht gewesen und selbst Jesus, der als Sohn Gottes dazu fähig war und auch die Autorität dazu hätte als Gott, sich dieser Macht zu widersetzen, tat es nicht, weil er sich als Mensch unter diese Macht stellte und sich dieser Macht unterordnete. Wenn Paulus die Römer hier dazu auffordert, sich der staatlichen Macht zu unterwerfen, dann bedeutet das, ihrem Befehl Folge zu leisten und ihnen zu gehorchen. Und dasselbe formuliert Paulus jetzt noch einmal von der anderen Seite und er warnt die Römer vor dem Ungehorsam gegenüber der staatlichen Gewalt. Und er schreibt im Vers 2 hier, wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Sich der staatlichen Macht zu widersetzen, heißt also dem Kaiser oder irgendeinem Beamten im Regierungsapparat ungehorsam zu sein. Wenn ein Römer also dann vielleicht seinem Finanzbeamten gesagt hätte, nee, ich möchte keine Steuern zahlen oder ich will nicht so viele zahlen, dann sagt Paulus den Römern hier, du widerstehst der Anordnung Gottes. Gott hat dir, lieber Römer, geboten, sich dem Kaiser zu unterwerfen, und wenn du dich weigerst, ihm Steuern zu zahlen, dann bist du nicht nur dem Kaiser ungehorsam, dann widerstehst du der Anordnung Gottes. Damit sagt Paulus, dem Staat gehorsam zu sein oder ungehorsam zu sein, wäre in so einem Fall genau das Gleiche wie Gott ungehorsam zu sein. Es ist Gottes Anordnung. Wenn du also auf der Straße fährst und da schert so ein silberblaues Auto vor dir ein und die Aufschrift erscheint, bitte folgen, das ist Gottes Anordnung. Du sollst folgen. Der Staat handelt in seinen Entscheidungen somit mit göttlicher Autorität, weil ihm diese Gewalt von Gott so verordnet ist. Und auch wenn nicht jede Forderung des Staates vielleicht seinen Ursprung in der Bibel hat oder in Gottes Wort hat, wenn uns der Staat zum Beispiel aufträgt oder von uns erwartet, mit unserem Auto alle, weiß nicht wie viele Jahre, hier zur Abgasuntersuchung zu fahren, um bestimmte Grenzwerte zu kontrollieren und diese einzuhalten, dann können wir nicht uns dem einfach entgegenstellen, weil wir jetzt andere Überzeugungen haben zum Thema Klimawandel oder CO2. Es mag vielleicht berechtigt sein, das eine oder andere zu hinterfragen und auch an geeigneter Stelle zu adressieren, aber die Forderungen des Staates, sie müssen nicht immer erst unsere Zustimmung finden, bevor wir ihnen Folge leisten. Unsere Regenten, sie sind in den meisten Fällen Gottlose, sie sind dahingegeben in der Nichtigkeit ihres Sinnes und das wird auch durch ihre Entscheidungen zum Ausdruck kommen. Wir brauchen nicht von einem guten Baum, von einem schlechten Baum gute Früchte erwarten. Das heißt aber noch nicht, dass die Institution einer Regierung zu verachten ist, genauso wie die Einrichtung der Ehe zum Beispiel nicht schlecht ist, weil es schlechte Ehemänner gibt oder ungläubige Ehemänner gibt. Eine Frau soll sich ihrem Mann unterordnen, auch wenn er ein ungläubiger Ehemann ist. Und genauso verhält es sich auch mit unserer Unterordnung dem Staat gegenüber. Wir sehen in diesem Verhältnis zwischen Gott und Staat, dass der Staat der Autorität Gottes unterstellt ist. Und damit hat der Staat keine absolute Autorität. Er darf uns nicht gebieten, etwas zu tun, was Gott verbietet, oder er darf uns nicht Dinge verbieten, die Gott uns gebietet. Genauso wie der Hohe Rat damals den Aposteln verboten hatte, im Namen Jesu zu lehren. Und Petrus und die Aposteln, sie haben sich dem ganz klar und ganz offen entgegengestellt und gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Allein Gott hat absolute Autorität und es gibt keine menschliche Autorität, die Gott selbst überstimmen darf. In Vers 3 und 4 fährt Paulus jetzt in beiden Versen mit dem Wort denn fort und er zeigt uns jetzt, warum wir uns der staatlichen Gewalt unterwerfen können. Ihr könnt die Folie, glaube ich, ausmachen. Wir sehen also in Vers 3 und 4 den Auftrag der staatlichen Gewalt. Und wir lesen in Vers 3, denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Damit sagt uns Paulus jetzt zuerst, dass es Gottes Absicht ist, durch die staatliche Gewalt das Böse abzuschrecken. Die Regenten sind ein Schrecken für das Böse oder sie sollen es zumindest sein. Das heißt, die Bürger eines Landes, sie sollen eine gesunde Furcht vor den Regenten des Landes haben, die sie vom Bösen abhält. Salomo, er schreibt in Prediger 8, was wir vorhin gehört haben, in Vers 11, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn wir in das Alte Testament schauen, zum Beispiel in die Regierungszeit von König David oder König Salomo Und wenn wir deren Urteile uns anschauen, da wurde nicht lange gefackelt. Da wurde kein langer Prozess gemacht, jahrelang. Da wurde buchstäblich ein kurzer Prozess gemacht. Da kam ein Fall vor den König, der König hat entschieden und da sind am selben Tag Köpfe gerollt. Das ging ganz schnell damals und diese schnelle Konsequenz, sie hat Schrecken im Volk bewirkt. Das hat bewirkt, dass Menschen sich davor gehütet haben, Böses zu tun, weil sie ganz genau gewusst haben, da kann es ganz schnell aus mit mir sein, wenn ich vor den König komme und der sein Urteil über mein Verhalten spricht. Auf der anderen Seite war es natürlich oft dann die Willkür eines Königs. Die Entscheidungen sind nicht immer richtig gewesen. Aber wir müssen auch, wenn wir in unsere Zeit schauen, da muss man leider sagen, dass wenn wir sehen, wie viel Zeit oft gegeben wird, wie viel Zeit ins Land geht, bevor Strafe eintritt, dann muss man auch sehen, dass in unserer Zeit der Schrecken vor einer Regierung gerade deswegen immer weiter schwindet, weil das Böse nicht konsequent und zügig bestraft wird. Und die Konsequenz dessen ist, dass das Herz der Menschen voll Begier ist, Böses zu tun, wie Salomo es im Buch Prediger sagt. Insbesondere natürlich dann, wenn eine Regierung das Böse nicht als böse anerkennt, sondern es auch noch gut nennt, wie wir es in einigen moralischen Fragen heute leider kennen. Trotzdem gibt es auch in unserer Zeit ein gewisses Maß an Furcht vor der Regierung in unserem Land. Ja, unsere Kassen im Supermarkt, die werden jetzt nicht regelmäßig ausgeraubt, weil die Leute wissen, wenn ich das mache, wenn ich da bewaffnet in den Laden reingehe, dann ist relativ schnell die Polizei da und sie sind im besten Fall besser ausgestattet und schwerer ausgestattet als nur mit einem Schlagstock oder so. Ne, dann kommen die Polizei meistens dann mit Maschinengewehre und so weiter. Und dieses Wissen, es hält das Böse in unserer Zeit noch zurück. Das macht man nicht einfach so, weil man einen gesunden Schrecken hat vor der Regierung. Also lass es einfach sein und dann brauchst du davor keine Angst haben. Genauso wie das Böse bestraft werden soll, so soll auch das Gute belohnt werden von der Regierung, sagt uns Vers 3. Das ist Gottes Erwartung an eine staatliche Gewalt. Und hier könnten die Römer wahrscheinlich als erstes einwenden und sagen, hör mal zu, Paulus, der Nero, der belohnt uns ja nicht dafür, dass wir jetzt hier schön in die Versammlung gehen. Wir erleben genau das Gegenteil, wir erleben Verachtung von der Gesellschaft und vielleicht auch von der Regierung dafür. Ein gottloser Staat, der wird nicht alles gut nennen, was Gott gut nennt. Und somit werden wir vom Staat auch immer nicht immer Beifall ernten, wenn wir das tun, was in Gottes Augen gut ist. Es kann auch sogar genau das Gegenteil sein, wenn wir zum Beispiel an islamische Staaten denken. Wenn wir da Gottesdienste abhalten oder wenn die Christen da Bibeln verteilen, dann müssen sie mit schlimmen Konsequenzen dafür rechnen. Da wird das Gute mit Bösem bestraft. Wenn eine Regierung diesen Auftrag also, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen, wenn sie diesen Auftrag nicht befolgt, dann floriert das Böse. Und der Apostel Petrus, er zeigt uns sehr gut, wie wir diesen Spagat meistern zwischen Gehorsam Gott gegenüber und Gehorsam dem Staat gegenüber. Wir lesen in 1. Petrus Kapitel 2 ab Vers 12, da schreibt Petrus, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Petrus sagt hier also seinen Lesern, dass sie, Verleumdungen erfahren werden von Seiten der Heiden. Wir werden an den Ideologien dieser Welt anecken, wenn wir gottesfürchtig leben werden. Aber es wird trotzdem immer gute Werke geben, die Gott in seinem Wort gut nennt und die auch vom Staat als solche anerkannt werden. Zum Beispiel Fleiß, zum Beispiel Hilfsbereitschaft. Ja, wenn dein Lehrer in der Schule zum Beispiel, der ist höchstwahrscheinlich ein Beamter, also ein Beauftragter des Staates, der wird dich sehr wahrscheinlich für gute Leistungen in der Schule loben. Und deine guten Werke, die du in der Schule zeigst, die werden vielleicht auf der anderen Seite so einen Lehrer zum Schweigen bringen, wenn du zum Beispiel sagst, dass du nicht an die Evolution glaubst. Er wird trotzdem in einem gewissen Maße mit dir respektvoll umgehen, weil er weiß, du bist ein fleißiger und zuverlässiger und hilfsbereiter Schüler. Und somit können wir durch gute Werke, die in den Augen dieser Welt und in den Augen dieser Regierung gut sind, auf der anderen Seite ihre Unwissenheit zum Schweigen bringen. Lass uns also insbesondere in den guten Werken, die auch von unserer Obrigkeit als gut angesehen sind, vorbildlich sein. Die Aufgabe des Staates ist also, das Böse zu bestrafen, das Gute zu belohnen und zu loben. Und in Vers 4 sehen wir jetzt, wie eine staatliche Regierung zu Gott in Beziehung gesetzt ist. Paulus schreibt in Vers 4, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Paulus begründet jetzt, was er vorher gesagt hat. Wir sollen den staatlichen Mächten uns unterwerfen. Der Staat soll das Böse bestrafen und das Gute belohnen, weil die Regierung Gottes Dienerin ist. Die staatliche Macht ist direkt der Autorität Gottes unterstellt. Sie hat ihr Tun und Handeln vor Gott zu verantworten. Sie soll den Willen Gottes auf Erden ausführen, indem sie bestraft, was Gott böse heißt, und belohnt und lobt, was Gott gut heißt. Und wenn ein Staat davon abweicht, dann wird jeder Regierende, jede Regierung vor Gott dafür gerade stehen müssen und vor Gott dafür zur Rechenschaft und zur Verantwortung gezogen. Wir sehen das im Alten Testament, wie Gott seine Propheten wohin schickt? Zu den Königen und sie zurechtweist und Könige von ihren Thronen stoßt, weil sie Gott ungehorsam sind. Gott wird sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Als das Königtum damals in Israel eingeführt wurde, da hat Gott geboten, dem König eine Abschrift des Gesetzes zu geben. Warum? Damit er jeden Tag darin lese, damit er sein Regiment dazu nutzt, um Gottes Willen durchzusetzen, um das Gute durchzusetzen, um Gerechtigkeit durchzusetzen. Er ist somit ein Diener Gottes und er soll zum Guten der Bevölkerung des Landes dienen. Und damit der Staat Gottes Ordnung durchsetzen kann, hat Gott der Regierung auch das Recht gegeben, das Böse zu bestrafen. Vers 4 sagt uns, dass Gott seiner Dienerin der Regierung nicht umsonst das Schwert gegeben hat. Paulus nennt die Regierung hier sogar Rächerin. Die Regierung rächt das Böse im Auftrag Gottes als seine Dienerin. Paulus, er hat vorher im Kapitel 12, Vers 19 geschrieben, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und jetzt sehen wir hier in Römer 13, dass Gott Rache und Vergeltung des Bösen durch die Regierung ausführen möchte. Dazu ist die staatliche Gewalt Gottes Dienerin und Gott gibt seiner Dienerin auch die Mittel dazu, nämlich das Schwert. Die römischen Beamten, die haben das Schwert nicht getragen, um so ein bisschen damit abzuschrecken, Sie sollten vom Schwert Gebrauch machen, sprich, sie sollten töten, wenn es eine Straftat erforderte. Sie sollten das Schwert nicht umsonst tragen. Und das hat Gott zu allen Zeiten angeordnet. Gott hat damals schon zu Noah nach der Sintflut gesagt, in 1. Mose 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Hier nennt Mose einen ethischen Grundsatz, warum Böses bestraft werden soll, wenn Menschen etwas angetan wird. Und dieser ethische Grundsatz ist der, dass wer einem Menschen Schaden zufügt, der fügt dem Bild Gottes im Menschen Schaden zu. Er zerstört das Bild Gottes im Menschen. Es ist ein Angriff auf Gott selbst, weshalb dieses Böse bestraft werden soll. Gott hat dem Volk Israel damals ebenso Rechtsbestimmungen gegeben, nach denen sie Gericht halten sollten. Und ich lese uns dazu auch mal ein Beispiel vor aus 5. Mose 19, Vers 16. 5. Mose 19, Vers 16. Wenn aber ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die Männer, die Streit miteinander haben, vor den Herrn, vor die Priester und Richter treten, die zu jener Stadt im Amt sein werden. Und die Richter sollen es genau erforschen. Stellt es sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat, so sollte er ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr solche bösen Taten in deiner Mitte verüben. Du sollst nicht verschonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Hier gibt Gott den Richtern Israels, den Richtern, ein Muster, nach dem sie Gericht halten sollen. Sie sollten das Böse gerecht vergelten. Auch wenn das bedeutet, einen Mörder mit dem Tod zu bestrafen. Und dieser Text, der wird sehr oft dazu missbraucht, zu sagen, dass man seinem Nächsten mit gleicher Münze heimzahlen kann. Und das stimmt einfach nicht. Und genau das Gleiche hatten die Pharisäer nämlich damals gedacht. Und Jesus, er korrigiert in Matthäus Kapitel 5 diese falsche Interpretation der Pharisäer. Und er sagt in Matthäus 5 dem Volk, dass sie dem Bösen nicht widerstehen sollen. Und das ist genau das Gleiche, was Paulus in Römer 12 gesagt hat, wo er geschrieben hat, dass wir uns nicht rächen dürfen, dass wir unserem Feind sogar zu essen und zu trinken geben sollen, weil es hier laut Römer 13 der Auftrag Gottes an die Regierung ist, das Böse zu vergelten. Genauso wie es damals in Israel die Sache der Richter gewesen ist, so ein Urteil zu treffen. Und deswegen soll auch die Regierung zu fürchten sein, weil sie gerechte Vergeltung im Auftrag Gottes ausführen soll. Damit haben wir jetzt in den Versen 3 und 4 gesehen, was Gottes Auftrag an die Regierung ist. Und in den letzten Versen für heute, in den Versen 5 bis 7, zeigt Paulus den Römern, dass sie wegen dieses Auftrages der staatlichen Macht untertan sein sollen, oder weil die Regierung Gottes Dienerin ist, sollen sie ihr untertan sein. Wir lesen weiter jetzt im Vers 5. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Wenn also eine Regierung das tut, was Gott von ihr erwartet, indem sie Gutes belohnt und das Böse bestraft, dann soll für uns Gläubige nicht die Furcht vor der Strafe unsere Motivation für Unterordnung sein, sondern unser eigenes Gewissen soll uns vor diesem Ungehorsam zurückhalten und davor bewahren, das Böse zu tun. Aber vor allem soll das Wissen, dass die Regierung im Auftrag Gottes handelt, unser Gewissen wach machen, wenn es darum geht, der Regierung zu gehorchen. Wenn du also vielleicht bewusst mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Straße fährst, dann sollst du ein schlechtes Gewissen dabei haben. Und du sollst nicht denken, ach egal, steht hier eh kein Blitzer, sieht mich eh keiner. Du sollst wissen, ich fahre gerade mit überhöhter Geschwindigkeit, ich fahre außerhalb des Willens Gottes. Das soll mein Gewissen ansprechen. Und das soll mein Motiv sein, mich an die Regeln auch des Straßenverkehrs zu halten. Auf diese Weise sollen wir uns des Gewissens wegen unterordnen. Weiter Vers 6, deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, Gottes Beamte, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Paulus hat im Vers 4 gesagt, dass die staatliche Macht Gottes Dienerin ist, uns zum Guten. Die Regierung soll dafür Sorge tragen, dass wir gut und sicher leben können. Mit diesem Ziel sollen sie beschäftigt und tätig sein und dafür benötigen sie natürlich unsere finanziellen Mittel, die sie durch die Steuern einnehmen. Das Prinzip der Steuer ist also laut Vers 6 hier grundsätzlich ein göttliches Prinzip, genauso wie Gott zum Beispiel möchte, dass Leiter oder Lehrer in der Gemeinde sich von der Milch der Herde nähren, so wie das ausgedrückt wird. Genauso sollen sich auch die Beamten, sie sollen für diesen Gottesdienst bezahlt werden. Und das bezieht sich nicht nur auf die Polizei, die für Gerechtigkeit sorgen soll, sondern auf alles, was der Staat so für unsere wirtschaftliche Infrastruktur, für Bildung, für Nahrungsbeschaffung und vieles andere so macht. Wir sitzen oft in unseren schönen Häusern oder Gärten und wir schimpfen über die Regierung, wobei wir vergessen haben, welche Privilegien wir heute gerade in Deutschland immer noch genießen. Durch die Funktionen, die unser Staat immer noch wahrnimmt. Ein sehr wichtiger Text, den wir in diesem Zusammenhang bedenken müssen, ist Prediger 5, Vers 7. Prediger 5, Vers 7. Da schreibt Salomo, wenn du Unterdrückung des Armen und Raub von Recht und Gerechtigkeit im Land siehst, wundere dich nicht darüber. Denn ein Hoher wacht über dem anderen Hohen und Hohe über ihnen beiden. Doch ein Gewinn für das Land ist bei all dem ein König, der für das bebaute Feld sorgt. Was bedeutet das? Damit sagt Salomo, auch wenn in einer Regierung viel Unrecht und Korruption herrscht, ist eine Regierung, die für die grundlegende Infrastruktur sorgt, ein Gewinn für das Land. Freunde, auch wenn unsere Regierung in Deutschland gottlos ist, möchte niemand hier ohne eine Regierung leben. Sie ist immer noch ein Gewinn für unser Land. Das dürfen wir bei all unserer Kritik nicht verkennen und dafür müssen wir dankbar sein. In den letzten Wochen wurde bei uns an der Straße, es wurden die Abwasserschächte mit so Kamerawagen kontrolliert und wenig später wurde dann an einer großen Ecke da die Straße mit schwerem Gerät aufgemacht und es wurden Reparaturen am Abwassersystem vorgenommen. Und ich habe mich gefragt, was wäre denn, wenn die das nicht machen würden? Was wäre, wenn unsere Regierung unser Geld dafür nehmen würde, aber sich um all diese Dinge der Infrastruktur nicht kümmern würde? Da könnte ich selber mich darum kümmern, wie ich meine Jauche aus meinem Haus kriege. Das sind Dienste, um die sich unser Staat kümmert. Auch wenn wir über unser Wasser zum Beispiel nachdenken. Wir müssen nicht im Winter irgendwo rausgehen, irgendwo Eis einschlagen und Wasser aus dem Brunnen holen. Es sind Dinge, die der Staat unternimmt, damit wir diesen Luxus haben. Und unser Staat kümmert sich um diese Dinge. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Wir dürfen dankbar sein, dass wir sehen, dass die Gelder, die wir bezahlen, auch für so etwas investiert werden. Und das bringt uns zum letzten Vers, zu Vers 7. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Paulus spricht hier von Schuldigkeit. Wir sind es unserer Regierung schuldig, Steuern zu zahlen. Und wir machen uns schuldig, wenn wir sie nicht zahlen oder weniger zahlen. Sie ist zu unserem Guten fortwährend beschäftigt. Deswegen sollen wir für ihre Leistungen keine Rechnungen offen lassen. Und für mein Verständnis beziehen sich all diese Zahlungen, wie man sie nennen kann, hier im Vers 7, auf die Regierung, auf die Beziehung zwischen Bürger und Staat. Zoll ist genauso wie Steuern ein Entgelt für eine Leistung. Bürger sollen eine gesunde Furcht vor der Obrigkeit haben, wie es uns in Vers 4 gesagt wird. Und auch den Regierungsbeamten sollen wir Ehre und Respekt zollen. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 17, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Und da könnte sich ein Römer fragen, bitte Paulus, was ist denn an unserer Regierung gerade Ehrenhaftes dran? Stell dir die Frage mal gegenüber unserer Regierung. Erweist ihnen Ehre. Ich komme zum Schluss. Paulus, er schreibt diese Zeilen an die Römer, die unter einer gottlosen Regierung lebten. Und was wird sich da ein Römer gedacht haben, als er diese Zeilen gelesen hat? Vielleicht wird sich da so manch ein Römer gedacht haben, Paulus, weißt du eigentlich, was da in unserem Regierungsapparat los ist? Hast du nicht mitgekriegt, wie Nero Kaiser geworden ist? Und Paulus als römischer Bürger, er ist bestens informiert gewesen. Er kannte die römischen Gesetze. Er hatte sich auf den Kaiser Nero berufen, er wollte seinen Prozess bei ihm haben. Paulus war nicht aus der Welt. Er wusste ganz genau Bescheid über die dunkle Seite der staatlichen Gewalt. Und als Paulus mit diesem Thema angefangen hat im Römerbrief, da wird sich vielleicht manch ein Römer gedacht haben, gleich wird Paulus uns eine ganze Reihe von Ausnahmen nennen, in denen wir der Regierung nicht gehorchen sollen. Aber Paulus nennt keine einzige. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Aber trotzdem ist für Paulus in diesem Text der eindeutige Tenor, dass die Römer sich diesem Staat unterwerfen sollen, dass auch dieser Staat Gottes Dienerin ist und dass auch dieser Staat Gutes für die Römer tut und sie ihm Steuern zahlen sollen. Und genau so kann dieser Text oder muss dieser Text auch für heute ein ganz schönes Kontrastprogramm sein zu dem, wie auch wir Christen oft über unsere Regierung denken und reden. Unsere Regierung ist gottlos und wir brauchen nicht von einem schlechten Baum gute Früchte erwarten, wie ich gerade sagte. Und das ist auch in der Zeit, zu der Paulus diese Zeilen schrieb, nicht anders gewesen. Paulus, er hätte hier sehr gut über die Unmoral der Römer schimpfen können. Er hätte hier sehr gut über Kaiser Nero ausholen können und über seine Mutter und über seinen Stiefvater und so weiter. Hätte er alles machen können, macht er nicht. Paulus, er sieht viel weiter. Er sieht den grundlegenden Auftrag der Regierung, der zum großen Teil selbst von einer gottlosen Regierung im Normalfall erfüllt wird. Wenn Paulus über die damalige Situation sagen konnte, dass die Regierung der Römer den Römern zum Guten beschäftigt gewesen ist, dann scheint es mir, dass wir oft grundlegende Privilegien übersehen, die auch wir heute noch durch unsere Regierung haben, auch wenn sie gottlos ist. Und damit möchte dieser Text auch uns heute in unserem Denken korrigieren. Deswegen bleibt auch in unserer Zeit heute der Tenor der Anwendung dieses Textes: Unterwerfe dich unserem deutschen Staat und seinen Forderungen. Auch unser Staat ist immer noch Gottes Dienerin. Auch unser Staat tut Gutes für uns Deutsche. Auch unser Staat ist immer noch ein Gewinn für unser Land, wenn wir sehen, was alles noch funktioniert in unserem Land. Und deswegen sollen auch wir unserem Staat nichts von den geforderten Abgaben schuldig bleiben. Wir sollen unsere Steuern zahlen, aber wir sollen ihnen auch die nötige Ehre erweisen. Amen.